jemandem von euch kalt ist, dann wünscht er sich jetzt einen Prediger, der uns so richtig einheizt. Wir werden sehen. Wenn dann nachher wer zu mir sagt, du Franz, das war aber eine coole Predigt, dann weiß ich, hat nicht geklappt. Hat jemand von euch diesen Film gesehen? Und zwar, ja, haben offenbar mehrere gesehen, zwei Hauptdarsteller, die sehr unterschiedlich sind, schon von der Hautfarbe her, ein Querschnittgelähmter und sein Pflegehelfer. Der Querschnittgelähmte ist ein intellektueller Typ, der sich viel überlegt und der auch viele Bedenken hat. Der Pflegehelfer ist eher so ein Typ wie ich, also so sehr praktisch veranlagt. Also ist er nicht oder bin ich nicht? Okay. Der Pflegehelfer praktisch veranlagt und eben eher unkompliziert. Er geht drauf los. Am Beginn gibt es Schwierigkeiten zwischen ihnen, aber allmählich lernt der Querschnittgelähmte den Pflegehelfer zu schätzen. Und er nimmt manches an von seiner Art und sieht eben, dass das auch Vorteile hat, eben an Sachen unkompliziert heranzugehen. Und so entwickelt sich zwischen diesen beiden, die so unterschiedliche Persönlichkeiten sind, doch eine sehr tiefe Freundschaft. Ziemlich beste Freunde. Und da habe ich gedacht, vielleicht trifft das auch auf Gott und den Menschen zu. Gott, der Schöpfer und der Mensch, ein Geschöpf. Der Ewige und der Spätgeborene, der die Vergangenheit aus Geschichtsbüchern nachlesen kann. So unterschiedlich kann es zwischen diesen eine Freundschaft geben. Im Alten Testament finden wir das. Einige Male, nämlich dass einzelne Personen eine ganz besondere Beziehung zu Gott hatten, sodass Beobachter den Eindruck hatten, das ist ja wie eine Freundschaft zwischen Gott und dem Menschen. Abraham, Abraham wurde Freund Gottes genannt. Abraham wurde von Gott herausgerufen aus seiner Heimat, herausgerufen aus einer bestimmten Art der Religiosität. Gott wollte etwas Neues beginnen mit ihm, das Volk Israel entstand und auch eine neue Religion. Und diese Beziehung zwischen Abraham und Gott war eine tiefe Beziehung. Gott redete zu Abraham und Abraham hat gehorcht. Dann haben wir auch noch eine andere Person, nämlich Mose. Gott redete mit Mose wie mit einem Freund. Ich habe euch da auch ein Bild mitgebracht. So hat es begonnen. Mose sieht einen brennenden Dornbusch und er wundert sich und denkt sich, was ist da los? Der Dornbusch brennt, aber er verbrennt nicht. Er geht näher und dann aus dem Dornbusch heraus kommt die Stimme Gottes. Der Zeichner hat das so angedeutet mit Jahwe und hat es übersetzt mit Ich bin da. Also Jahwe, der Name Gottes, wird verschieden übersetzt. So ganz sicher wissen wir nicht, was bedeutet Ich bin da. Ich finde das eine gute Übersetzung. Also das wird angedeutet, dass Jahwe, dass Gott hier in dem Dornbusch ist und zu Mose redet. So hat begonnen, aber auch danach war es so, dass Gott immer wieder zu Mose geredet hat. Die Leute waren froh darüber, dass Mose das macht. Sie haben gesagt, du, mach du das, red du mit Gott, wir schaffen das gar nicht, wir verkraften das gar nicht, wenn wir so Gott direkt begegnen würden. Aber Mose, der soll das machen. Da war eine enge Beziehung da, so wie Gott redet, wie mit einem Freund, mit Mose. Das gab es also im Alten Testament. Und dann im Neuen Testament, das hat Heidi uns schon vorgelesen. Im Neuen Testament spricht Jesus seine Anhänger an als Freunde. Er spricht so diesen engeren Jüngerkreis an, diese 12 Apostel, später waren es dann 11. Wir verstehen das eigentlich so, dass Jesus da alle seine Anhänger meint. Also nicht nur diesen engeren Kreis, sondern eigentlich alle, die auf Jesus hören und die Jesus nachfolgen. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Aufträge ausführt. Das wird manchmal übersetzt, wenn ihr tut, was ich euch sage. Ich habe das so übersetzt, wenn ihr meine Aufträge ausführt. Denn wenn ihr tut, was ich euch sage, das könnte man so verstehen wie, es kommt jede Viertelstunde eine neue Weisung, was ich zu tun habe. Und so erleben wir es eigentlich nicht. Ich kenne keinen Christen, der so erlebt, dass also ständig Anweisungen von Gott kommen. Vielleicht wünschen wir uns das, dass Gott so fast hörbar zu uns redet. Andererseits wäre das auch eine Art von Unselbstständigkeit, wenn wir ständig hören, dass uns jemand eine neue Aufgabe gibt oder eine neue Weisung gibt. Ich habe es eben so übersetzt, wenn ihr meine Aufträge ausführt. Also Jesus gibt Aufträge und es bleibt dann ein Stück weit uns überlassen, wie wir die Aufträge ausführen. Vieles ergibt sich dann von selbst, beziehungsweise wir können es auch selbst oder wir wissen oder haben eine Vorstellung, wie das sein kann und punktuell können dann sehr wohl weiter noch Hinweise von Gott kommen. Ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven, also dieses griechische Wort, das wir da stehen haben, das kann beides bedeuten. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch über die Pläne meines Vaters informiert habe. Also Jesus bezieht seine Anhänger mit ein, er informiert sie, er gibt nicht nur eine einzelne Weisung und der Sklave soll es tun, auch wenn er es vielleicht gar nicht versteht, sondern er will uns mit einbeziehen, dass wir die Pläne des Vaters verstehen und dann in diesem Rahmen uns bewegen können. Ich nenne euch Freunde. Das heißt aber nicht, dass es um Gleichgestellte geht, sondern es ist sehr klar hier, Jesus hat das Sagen. Das ist aber auch das, was wir uns von einem Freund erwarten. Er soll ja uns sagen, was er denkt. Und Jesus sagt es auch sehr direkt und sagt, dass es sehr wohl an ihm liegt, dass er der Herr ist. Also Freundschaft, das muss nicht unbedingt bedeuten, zwei Gleichgestellte. Eine Freundschaft zwischen Gott und einzelnen Menschen. Also im Alten Testament waren es nur einzelne Menschen, wo Beobachter dann den Eindruck hatten, das ist ja eine Beziehung wie zwischen zwei Freunden. Im Neuen Testament wird das erweitert. Die Anhänger Jesu sind Freunde Jesu. Wie ist das eigentlich möglich, dass Gott eine Freundschaft haben kann mit einem Menschen? Das ist deshalb möglich, weil Gott den Menschen schon so geschaffen hat, als ein Gegenüber. Die Farida hat das schon erwähnt im Beitrag für die Kinder. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zu seinem Ebenbild. Ja, was bedeutet das? Er schuf ihn zu seinem Bild. Bei Bild denken wir an etwas Äußeres. Und das ist aber wohl nicht gemeint, dass Gott so aussehen würde wie wir Menschen. Und das Körperliche ist auch nicht so sehr das, was uns von den Tieren unterscheidet. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. man könnte es eben auch so übersetzen, als ein Gegenüber, als etwas, was Gott entspricht, etwas, was mit Gott kommunizieren kann. Und das ist ja auch etwas, was uns Menschen auszeichnet, die Religion. Menschen suchen nach Gott. Das würde auch jemand, der selbst nicht an Gott glauben, so beobachten, dass er sagt, ja, sehr viele Menschen wollen eine Beziehung zu Gott. Er würde vielleicht nicht anerkennen, dass sie wirklich eine Beziehung zu Gott haben, aber dass dieser Wunsch da ist, eine Beziehung zu Gott, das ist allgemein zu sehen. Also Menschen haben Religion, Menschen haben Kunst, haben Wissenschaft. Es ist auch bemerkenswert, dass diese spezifisch menschliche auch rechtlich geschützt wird, indem die Freiheit der Kunst so betont wird. Also da spüren die Menschen im Allgemeinen, sie müssen nicht unbedingt Christen sein, aber die Menschen im Allgemeinen spüren, dass Kunst etwas spezifisch Menschliches ist, sodass die Freiheit dieses Bereichs gewahrt bleiben soll. Ähnlich bei der Wissenschaft, ähnlich bei der Religion. Das sind spezifisch menschliche Tätigkeiten. Wenn man so vergleicht Tiere und Menschen, so findet man manche Ansätze, aber es ist ein wesentlicher Unterschied zu dem, was man dann beim Menschen sieht. Auch Meinungsfreiheit, also Freiheit der Meinungen, das ist auch etwas Spezielles bei Menschen. Kommunizieren tun Tiere auch, aber dass sie über bestimmte Themen Meinungen haben und vielleicht stundenlang sich darüber austauschen, das ist etwas spezifisch Menschliches. Hier im Schöpfungsbericht finden wir, also ganz am Beginn der Bibel, Gott hauchte den Menschen an. Also es ist fast so, wie Gott erschafft und dann am Ende so wie ein Maler, der in einem Gemälde dann seine persönliche Signatur dann auch hineinsetzt. Ganz am Ende, als Gott den Menschen schafft, gibt er noch was ganz Persönliches hinein. Eben, er schafft etwas zu seinem Bild, etwas, was Gott ähnlich ist, was mit Gott Kontakt haben kann. Diese Aussage, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, kommt nur einige wenige Male vor, aber eben an diesem wichtigen Platz in der biblischen Urgeschichte. Bekannt ist schon in Kapitel 1, aber ich habe jetzt bewusst Kapitel 5 herausgesucht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Also das ist in Kapitel 5 und in Kapitel 9 kommt das dann nochmal vor. Also es kommt einige wenige Male vor. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Ich erinnere mich manchmal daran, und zwar auch speziell, wenn ich mich über einen Menschen ärgere. Ist dir vielleicht auch schon mal passiert? Oder es kommt auch vor, dass dort, wo wir Menschen sehr eingeschränkt erleben, ein Betrunkener oder ein Mensch, der abbaut, vielleicht weil er Alzheimer hat, da kommt eine Neigung, auf den Menschen irgendwie herabzublicken und zu denken, ja, was kann der schon, so wie der jetzt in dem Zustand, in dem er jetzt ist. Ich finde es dann hilfreich, mir bewusst zu machen, das ist ein Mensch, geschaffen nach dem Bild Gottes. Das hilft mir, um eben Respekt zu haben, auch dort, wo ich mich ärgere über einen Menschen, dort, wo ich finde, das ist falsch, was er tut. Aber es ist ein Mensch, geschaffen nach dem Bild Gottes. Das ist also eine Aussage, die wir im Alten Testament einige wenige Male finden. Das heißt, sie hat eine Bedeutung, aber viel stärker betont wird die Unterschiedlichkeit. Gott und Mensch sind verschieden. Also jetzt zu denken, wir sind ähnlich wie Gott, das wäre eine Vermessenheit, das stimmt einfach nicht. Ich habe da eine Stelle herausgesucht, die diesen grundsätzlichen Unterschied betont, eine sehr bekannte Stelle in Jesaja 40. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt das Himmelsweite mit der Spanne? Die Völker sind vor ihm wie nichts. Mit wem wollt ihr den Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Er setzt Fürsten und Richter ab. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei? Spricht der Heilige. Also am Ende dann in Ich-Form, vorher über Gott in dritter Person. Das ist ein Text, in dem polemisiert wird gegen die Neigung vieler Religionen, Statuen zu haben, die dann besonders verehrt werden. Und das erleben wir bei Propheten im Alten Testament immer wieder, dass dagegen polemisiert wird. Dass eben gesagt wird, ja, also eine Statue verehrt ihr, das ist nicht Gott. Gott ist nicht vergleichbar mit dem, was wir hier in der geschaffenen Welt finden. Und in dieser Weise muss man sagen, Gott ist auch nicht vergleichbar mit dem Menschen. Nun, als Gott dem Menschen besonders nahe kam, und gerade zu Weihnachten haben wir uns ja daran erinnert, wie hat Gott das getan? Gott hätte ja eine Statue nehmen können und denken können, okay, da ist diese Statue, ich rede jetzt zu euch durch diese Statue. Gott hätte auch ein Tier werden können oder ein Riese oder aus einem brennenden Dornbusch könnte er reden zu uns, aus einer Pflanze heraus. Das wäre dann etwas so Auffälliges, da wäre allen klar, das ist ein Wunder. Gott hat sich anders entschieden, Gott wurde Mensch und zwar, soweit wir sehen können, von den Berichten, ein Mensch, der rein äußerlich sich nicht unterschieden hat. Ein Mann, das können wir sagen, sonst wissen wir aber eigentlich nichts Besonderes über sein Aussehen. War er groß, war er klein, wie war seine Haarfarbe? Wir wissen es nicht, das wird uns nicht berichtet. Und ich kann mir vorstellen, dass das bewusst so ist, dass das bewusst nicht berichtet wird. Jesus wurde Mensch und trat den Menschen entgegen in einer Weise, dass sie nicht erkannt haben, hier ist Gott, sondern er hat mal ausgesehen wie ein normaler Mann. Und dieser Jesus sagte dann, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wenn Jesus sagt Vater, dann meint er Gott. Wieso hat er den Vater gesehen? Jesus meint nicht, schaut mich an, also so wie ich ausschaue, so wie meine Nase ist, so ist Gott, sondern eher schaut mir zu. Aber ein Rückschluss ist dann trotzdem noch notwendig, denn eine einzelne Handlung sagt uns auch nicht unbedingt, wie Gott ist. Aber aus dem gesamten Verhalten von Jesus und das, was er auch sagt, aus dem konnten Menschen rückschließen, aha, so ist Gott. Also Gott hat, als er dem Menschen nahe kommen wollte, hat er eine Form gewählt, die schon ursprünglich nach dem Bild Gottes geschaffen war. Also der Mensch geschaffen nach dem Bild Gottes und Jesus wurde Mensch und hat uns hier noch in einer besonderen Weise gezeigt, was das bedeuten kann, dass eine Persönlichkeit Bild Gottes ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Mensch als Bild Gottes kommt im Alten Testament einige Male vor, im Neuen Testament auch, aber auch nur vereinzelt. Jesus deutet das einmal an. Farida hat uns das schon vorgeführt in ihrem Beitrag für die Kinder. Eine Auseinandersetzung. Jesus hatte Gegner, die wollten ihn irgendwo in dieses Eck drängen von den Aufständischen, die die römische Oberherrschaft abgelehnt haben und die wollten, dass Jesus sich verrät. Sie dachten, vielleicht gehört er auch in diese Richtung, der soll das mal darlegen und damit würde er dann in Schwierigkeiten kommen, wenn er offen aufruft zur Steuerverweigerung. Und sie fragen also Jesus, ist es erlaubt, dass man dem Kaiser Steuer zahlt? Jesus fragt dann eben zurück, zeigt mir eine Münze. Dann tatsächlich jemand zieht eine Münze heraus und zeigt sie ihm. Und Jesus fragt, wessen Bild ist da drauf und wessen Aufschrift? Und sie sagen, ja, das Bild des Kaisers. Und Jesus darauf, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Also Jesus spricht sich dafür aus, dass es erlaubt ist, dem Kaiser Steuer zu zahlen. Der Kaiser steht über dem Wirtschaftssystem, er steht auch über dem Finanzsystem und da passt es, wenn der Kaiser, der sich darum kümmert, eben auch einen Teil davon zurückbekommt. Aber Jesus bleibt nicht dabei stehen. Er sagt dann, gebt Gott, was Gott gehört. Was gehört denn Gott? Das wird uns hier nicht erklärt. Da hätten wir eigentlich gerne eine Erklärung. Gebt Gott, was Gott gehört. Und wenn man die Analogie nimmt, okay, die Münze, was für ein Bild ist da drauf? Das Bild des Kaisers, also kann man die Münze dem Kaiser geben. Gebt Gott, was Gott gehört. Das, wo das Bild Gottes drauf ist. Nun, wo ist das Bild Gottes? Wo ist das Bild Gottes? Das bist du. Das bist du. Du bist Bild Gottes. Was bedeutet es dann? Gebt Gott, was Gott gehört. Ich gehe es mal so an. Worauf hoffe ich? Wo finde ich meine Befriedigung? Wovon erwarte ich mir Erfüllung? Das ist ja letztlich das, was Menschen möchten. Menschen möchten glücklich sein. Und danach suchen sie. Wo finde ich dauerhaftes Glücklichsein, dauerhafte Befriedigung? Und da meine ich, dass wir in erster Linie Erfüllung bei Gott suchen sollten und Erfüllung bei Gott finden. Vieles, was wir hier auf der Welt erleben, ist schön. Das Miteinander, Partnerschaft, gutes Essen und Trinken, Gesundheit, ohne Schmerzen leben, aktiv sein können, Bestätigung bekommen. Es gibt vieles, was schön ist. Und dennoch, die eigentliche Befriedigung sollen wir bei Gott suchen und auch finden. Denn wenn Menschen das nicht bei Gott suchen, sondern anderswo, dann wird es immer wieder zu einer Leere kommen und sie brauchen immer wieder neue Befriedigung. Und da geht es eben darum, dass wir lernen, bei Gott selber durch eine feste, beständige Beziehung zu Gott, bei ihm Befriedigung zu finden. Der Mensch als Bild Gottes, deshalb können wir auch so eng sein mit Gott, so mit ihm kommunizieren, so mit ihm Gemeinschaft haben, dass es so wie eine Freundschaft ist. Eine Freundschaft mit Gott. Gott sagt, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte dein Freund sein. Und was sagst du?